Die Zinsen werden wieder fallen. Heute wollen wir über die Zinsentwicklung sprechen. Aktuell geht es rauf und runter. Wie ist die Lage? Vor allem die langfristigen Perspektiven interessieren uns natürlich und dazu hat das IW auch eine Studie veröffentlicht. Wie sieht die langfristige Perspektive aus? Es heißt ja, in the long run we are all dead. Was ist denn nun eigentlich die langfristige Perspektive und wann fängt sie an? Reden wir über 2, 3, 5 oder 10 Jahre und wann fallen die Zinsen endlich? Und das Thema Inflation interessiert uns. Das IW analysiert die Realzinsen und es gibt aber immer wieder Stimmen, die sagen, die Zinsen bleiben hoch, weil die Inflation bleibt. Ist das so? Und was bedeutet diese Zinsprognose für den Immobilienmarkt? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit Königswege, dem Spezialisten für Wertpapier- und Immobilieninvestments, präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind für euch eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute geht es um ein Thema, das wir auch in den Kurven schwer greifen können. Es geht um die Zinsen. Ihr habt es gelesen im Titel. Es geht fröhlich bergauf und bergab. Niemand kriegt da so richtig einen Kopf dran. Alle wollen wissen, was hält denn der Markt jetzt zukünftig für uns bereit? Und damit wir dem Ganzen so ein bisschen auf den Grund gehen können, brauchen wir natürlich unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, Michael.
Hallo, Hauke. Grüß dich.
Es geht jetzt also um die Zinsen. Wir haben im Moment keine so richtige Tendenz. Wir wissen nicht so richtig, mal kommt die FED, mal die EZB, dann machen die Landesbanken was völlig, die Sparkassen und die Volksbanken was völlig anderes. Niemand weiß so richtig, was kommt eigentlich. Die Unsicherheit ist hoch. Sag mal, wie ist die Lage aktuell? Vielleicht einmal so ein Status und dann schauen wir mal weiter. Wie wir das Thema greifen können.
Ja, in der Tat, die Zinsentwicklung ist äußerst volatil im Moment. Es wechseln sich auch so die Zeitungsmeldungen ab. Mal heißt es ja, es ist jetzt deutlich günstiger wieder geworden. Dann nähert sich die Zinsentwicklung wieder ihrem Höhepunkt scheinbar. Also es geht tatsächlich rauf und runter. Und der Grund dafür ist natürlich, dass die Unsicherheit im Markt einfach sehr, sehr groß ist. Du hast es angedeutet. Das, was ja auch dahinter steht, ist die Erwartung bezüglich der Inflation. Wie geht die Inflation tatsächlich weiter? Der Zusammenhang ist ja relativ einfach. Hinter der Zinsentwicklung stecken eben auch Menschen, also zum einen die Nachfrage nach Krediten, zum anderen eben das Angebot an Krediten. Und wenn ich jetzt Geld verleihe, dann möchte ich natürlich auch eine gewisse Kompensation für den Kaufkraftverlust haben durch die Inflation. So, und dann ist natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel für 10 Jahre das Geld verleihe, muss ich mir natürlich auch eine Gedanken darüber machen, wie entwickeln sich denn die Inflationsraten innerhalb dieser 10 Jahre. Und das ist natürlich im Moment äußerst schwierig vorherzusehen. Wir hatten diesen enormen Inflationsanstieg im letzten Jahr auf 8% und in diesem Jahr ist es schon sehr, sehr komplex zu antizipieren, wie stark sich die Inflation auswirkt. Es gibt die Überlegung, dass es Richtung 6% geben könnte. Dann haben wir aber teilweise Monate, wo die Inflation deutlich höher liegt. Wir haben die Diskussion gerade über die sogenannte Kerninflationsrate. Das heißt, die Inflationsrate abzüglich dieser volatilen Bestandteile wie zum Beispiel Energie, die ist nach wie vor relativ hoch. So, und daran hängt natürlich auch, wie reagieren die Zentralbanken. Wenn die Inflation eben relativ hoch ist und sehr hartnäckig ist, dann werden die Zentralbanken nochmal stärker reagieren müssen. Das treibt den kurzfristigen Zins. Und umso länger quasi der kurzfristige Zins hoch bleibt, umso höher muss ich natürlich auch den langfristigen Zins setzen. So, und all das ist im Moment schwer im Gange. Wir sehen, die Energiepreise kommen runter, was relativ gut ist. Wir sehen auf der anderen Seite, die Inflation ist trotzdem relativ persistent. Wir sehen, dass es enorme Lohnforderungen teilweise gibt. Ja, wir hatten Streiks deswegen und. Wir sehen auch, dass wir aufgrund der Transformation der Wirtschaft höhere Produktpreise haben. Ein Stichwort, das wir auch nochmal vertieft angehen werden, Heizungsaustausch und alles, was damit zusammenhängt. All das treibt Kosten, aber nicht nur natürlich bei dem Hausbesitzer, sondern eben auch in der Industrie zum Beispiel, die höhere Produktpreise aufrufen müssen. So, und das macht es im Moment so wahnsinnig schwierig. Und in dieser Unsicherheit spiegelt sich das eben auch in den Zinsmärkten, die mal ein bisschen höher, mal ein bisschen runtergehen. Je nachdem, ob man gerade optimistisch ist, dass die Inflation runterkommt oder ob man eher pessimistisch ist. Das heißt, für alle, die Kredite brauchen, es lohnt sich auf jeden Fall, den Markt genau zu verfolgen und auch zu vergleichen zwischen den Banken. Die Unterschiede zwischen den Banken sind jetzt einfach deutlich größer. Ich muss aber auch sagen, in der aktuellen Situation, es kann durchaus sein, dass wir jetzt tatsächlich nochmal in eine Phase gehen, wo die Zinsen etwas nach oben gehen. Vielleicht sogar Richtung 5%, je nachdem, wenn die Inflation nicht wirklich runterkommt, dass dann auch die Zentralbanken nochmal stärker reagieren müssen. Also das ist tatsächlich möglich, aber wie gesagt, und das sagt der Titel ja schon der Folge, langfristig gehe ich tatsächlich davon aus, dass er wieder runtergeht.
Okay, dann lass uns über langfristig reden. Das ist jetzt das Stichwort. Ihr habt dazu auch eine Studie veröffentlicht. Wie sieht es denn aus langfristig? Also was sind deine 5 Cents und was ist das Ergebnis der Studie?
Genau, also wir haben uns in dieser Studie mal die Einflussfaktoren auf die langfristigen Realzinsen angeschaut. Also haben quasi über die OECD-Länder uns die Zinsentwicklung angeschaut. Da sehen wir ja, dass in den letzten 30 Jahren eigentlich diese Realzinsen relativ runtergegangen sind. Realzinsen bedeutet also nominelle Zinsen abzüglich der Inflation. Und wie gesagt, wir haben dazu dann analysiert, was sind eigentlich die wesentlichen Einflussfaktoren und wollten dann eigentlich auch verschiedene Szenarien abbilden, wie sich die Realzinsen entwickeln können. Das Spannende ist, dass tatsächlich die Alterung der Gesellschaften wahnsinnig starken Effekt auf die Zinsentwicklung hat. Man muss sich ja klar machen, dieser Realzins, der Zins ist der Preis des Geldes, hängt eben auch wie jeder Preis von Angebot und Nachfrage ab. Am globalen Kapitalmarkt ist das eben zum einen die Ersparnisbildung, das ist das Angebot. Wie viel Geld wird eigentlich von den Menschen zur Bank gebracht und quasi für die Zukunft angelegt? Und das andere ist die Kreditnachfrage, wie viel Investitionen fallen an? So, und die Alterung hat jetzt einen enorm starken Einfluss auf dieses Angebot an Geld. Warum? Wir werden in allen Ländern deutlich älter, was schön ist, ja, alle 30 Jahre, so etwa 4 Jahre älter. Aber auf der anderen Seite haben wir in allen Ländern die gleiche Situation. Das Renteneintrittsalter passt sich nicht an. Ja, und wir sehen in Frankreich die großen Diskussionen darüber, wir sehen in Deutschland die Diskussion eigentlich überall. So, die Quintessenz ist, dass die Menschen einfach immer mehr sparen müssen. Jeder Einzelne von uns muss deutlich mehr sparen. So, und das war uns auch vorher schon bewusst, das hatten wir auch schon mal in der Vorgängerstudie gemacht, aber die Überlegung war jetzt, naja, wie stark müssten denn jetzt die Investitionen ausfallen, damit das quasi überkompensiert wird und die Zinsen dann vielleicht doch steigen. Das für uns Überraschende war, also die Investitionen müssten auf ein Maß steigen, das wir uns jetzt nicht unbedingt vorstellen können. Also wir haben durch die Transformation der Wirtschaft ein Investitionsvolumen zu erwarten von 600 Milliarden Euro. Ja, allein um uns eben grüner zu machen in Deutschland, aber auch das reicht nicht für einen signifikanten Zinseffekt. Also man muss sich schon eine ganze Menge vorstellen, dass tatsächlich die Investitionen so stark anziehen, dass das Zinsniveau nach oben getrieben wird. Vielleicht wäre eine Möglichkeit, dass wir massenhaft Geld in Afrika oder Südamerika anlegen, ja, dass dort die Rahmenbedingungen so sind, dass es sich wirklich lohnt zu investieren, um dort eben Produktivität aufzubauen, um Wirtschaftswachstum zu generieren. Aber da braucht man schon ein bisschen Fantasie, dass die Rahmenbedingungen sich so weit stabilisieren, dass das tatsächlich passt, ne? Oder anders vielleicht, die Demografie ist relativ sicher und dadurch haben wir eben so ein Grundrauschen in Richtung negativer Realzinsen. Also bis 2050 sind wir eigentlich in allen Ländern im Schnitt bei negativen Realzinsen, teilweise bei minus 2,5%. Und wir müssen uns eine ganze Menge vorstellen, dass diese Grundtendenz in den Zinsen tatsächlich überkompensiert wird, damit wir uns eine Welt mit höheren Realzinsen vorstellen können. Also das macht mich tatsächlich optimistisch, dass langfristig die Realzinsen dann wieder deutlich niedriger sein werden. Oder die sind natürlich auch aktuell schon niedrig, aber dass wir tatsächlich auch eine Welt mit niedrigeren Zinsen erleben.
Das ist ja das, was die meisten Menschen immer nicht in den Kopf will. Ja, hätte ich doch damals mir einen Kredit besorgt, mehr 1%, da hatten wir aber auch nur Inflation bei 2, ne? Und jetzt haben wir zwar Zinsen, die stehen bei 4, 5, aber wir haben eine Inflation bei 8. Das heißt, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, dann ist eigentlich die Situation fast unverändert. Also sehr, sehr, sehr vergröbert.
Ja, gut, das Problem ist natürlich, dass du aus deinem laufenden Einkommen jetzt diese höheren Zinsen schultern musst. Und das tut natürlich weh.
Aber, völlig klar.
Aber wenn du erstmal den Zins
betrachtet, ist immer negativ.
Wenn du erstmal den Zins eingeloggt hast und dann dein Einkommen weiter steigt, auch weil die Inflation steigt, dann entwerten sich ja deine Schulden von automatisch. Also das ist schon auch spannend, aber es macht den Zugang jetzt zum Eigentum natürlich deutlich schwieriger.
Aber es war ja zu erwarten, dass jetzt auch die Lohnforderungen kommen werden, bei den Inflationsraten haben wir ja in Amerika auch schon gesehen. Insofern, da ging es direkt nach der Pandemie wieder los. Hier kommt es jetzt ein bisschen verspätet. Aber wir waren in der langfristigen Perspektive. Unser Kollege, naja, Kollege ist eigentlich auch übertrieben, aber der John Maynard, der Keynes, der sagt, in the long run, we are all dead. Mein Lieblingsspruch, auch in der Wachstumstheorie damals in den Vorlesungen. Was glaubst du, wann werden die Zinsen wieder fallen? Also irgendwann ganz konkret, du sagst, also so der Ausblick, das hatte Benny auch schon in der letzten Folge gesagt von Königswege, wir haben so viele Sparanforderungen, deswegen also genau den Mechanismus, den du gerade erklärt hast. Aber wann ist denn nun in der langfristigen Perspektive? Reden wir eher über 20 Jahre, also in Immobilieneinheiten wäre das ja ein durchaus denkbarer Zyklus. Oder reden wir eher über 5? Wann ist denn nun in der langfristigen Perspektive aus deiner Sicht?
Ja, das ist natürlich immer so ein Wunderpunkt in der Ökonomie. Wir können gut langfristige Trends ableiten, aber daraus ein Timing zu machen, ist immer deutlich schwieriger. Oder auch Zinsprognosen sind einfach immer, also die kurzfristige oder mittelfristige Prognose ist oftmals viel schwieriger als die langfristige Prognose. Ja, das ist...
Und deswegen ist aber auch die Frage so interessant.
Genau,
ich meine, die
genau.
Frage wäre nur halb so spannend, wenn das viel einfacher wäre.
Genau. Also deswegen, also ich sag nur, unter aller Demut muss man das einfach sehen. Meine Erwartung ist aber tatsächlich, dass wenn wir die Inflation in den Griff bekommen, dass wir dann deutlich niedrigere, auch Nominalzinsen ja wieder sehen. Die Frage ist jetzt natürlich, wann ist das der Fall? Tatsächlich könnte die Inflation etwas hartnäckiger sein. Ich erwarte nicht, dass wir so schnell auf wieder 2% Inflation zurückkommen. Dieses Jahr, wenn es gut geht, haben wir eben Richtung 6%. Ich könnte mir dann aber auch vorstellen, auch im nächsten Jahr noch eine höhere Inflationsrate, vielleicht Richtung 4-5%. Und dann muss man mal sehen, wie es tatsächlich weitergeht. So, und solange die Inflation aber natürlich relativ hoch ist, wird es nicht so einfach sein, die Zinsen massiv zu senken. Ich erwarte aber eigentlich, dass so in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts, vielleicht ab 2025 schon, 2026, wir wieder deutlich niedrigere Immobilienfinanzierungszinsen sehen. Ob sie wieder so niedrig werden, wie sie mal waren, also diese 1%, da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil wir natürlich sehen müssen, dass die langfristigen Zinsen auch teilweise deswegen so niedrig waren, weil eben erheblich interveniert wurde in den Markt für Staatspapiere. Da wurden massiv von den Zentralbanken Staatspapiere gekauft. Das hat die Zinsen künstlich nochmal reduziert. Das dürfte jetzt nicht nochmal passieren. Und die Staatspapiere hängen eben sehr eng mit den Refinanzierungskosten für die Immobilienfinanzierung zusammen, also den Pfandbriefen beispielsweise oder den Anleihen. Also das erwarte ich nicht, aber ich kann mir eben ab der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts schon vorstellen, dass die Zinsen wieder so bei 2% liegen, 2% vielleicht ein bisschen, das wäre natürlich deutlich niedriger als das, was wir heute haben.
auch ein witziger Flashback, wenn wir uns nochmal dran erinnern, damals bei der 1%, in der 1%-Phase, manchmal 0,7, 0,4, je nachdem, wie du so aufgestellt warst, da hatten alle Angst vor der Deflation, ne? Da sind wir jetzt schon ziemlich weit weg. Insofern, aber ich habe nochmal eine Nachfrage zum Thema Inflation. Inflation ist ja eigentlich so etwas wie die Innovationskraft einer Wirtschaft, jedenfalls in einer gesunden Wirtschaft, weil alles das, was sozusagen sich an Produkten erneuert und an einem Markt weg, also es ist ja die Transformationskraft einer Wirtschaft, so könnte man es ja darstellen, wenn wir jetzt nicht über die extremen Inflationen reden, wenn dann das Geldsystem nicht mehr funktioniert. Insofern, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und auch schauen, mit wie viel Druck, ja, die KfW legt jetzt jede Menge Programme auf, die politisch gewollt sind, zu neuen Energiestandards, auch in der Modernisierung. Das ist ja alles ein Umbau, eine Transformation der Wirtschaftskraft. Die Produkte werden grüner und so weiter. Müssten wir uns in der dieser Perspektive der Inflation dann nicht auch über längerfristige Inflation unterhalten? Also wir haben ja im Moment einen großen Umbruch in dem, wie wir aufgestellt sind, wenn wir alleine die Autoindustrie uns anschauen. Und am Ende ist ja, wenn ich sage, ich möchte gerne die Zinsen erhöhen als Zentralbank, mal unabhängig davon, dass es sich die Waage halten sollte und so, ist das ja eine Investitionsbremse. Ich erhöhe die Zinsen, dann habe ich schwerer Zugang zu Krediten, dann kann ich sozusagen Transformation verlangsamen. Das ist ja aber gar nicht gewollt. Also ist es nicht eigentlich im Moment etwas, das so ein, wie so ein gesellschaftlicher grüner, ja, so Konsens ist, dass wir sagen, wir wollen umbauen und die Inflation ist ein äußeres Anzeichen davon?
Ja, also gebe ich dir recht. Wir sprechen ja auch teilweise von der sogenannten Greenflation, also die grüne Inflation, weil wir eben transformieren und das kostet einfach mehr. Wir sehen das ja, wie gesagt, ja, im Gebäudesektor. Wir sehen das aber auch in vielen anderen Produkten, ne? Wenn wir nachhaltiger werden wollen, wenn wir auch in der Fleischproduktion zum Beispiel nachhaltiger werden wollen, ja, lieber mehr Biofleisch, natürlich kostet das mehr. Und wenn wir eben bei anderen Produkten auch, ja, wir schaffen jetzt den Strohhalm ab aus Plastik. Natürlich sind die Alternativen aus Glas teurer, ne? Also das können wir beliebig durchdeklinieren. Das wird tendenziell teurer. Und das hat auch die Zentralbanken schon gesehen. Ja, also vor diesen ganzen Krisen hat man sich darüber sehr intensiv Gedanken gemacht und deswegen auch das Inflationsziel so leicht angepasst. Nicht mehr unter 2%, um 2%. Also diese Transformation auch in Richtung nachhaltigerer Energien, grüner Wasserstoff zum Beispiel, das kostet erstmal mehr. Und genauso wird es auch sein, wenn wir jetzt in Richtung Deglobalisierung gehen, ja, und sagen, okay, wir müssen unsere Lieferketten diversifizieren. Wir wollen nicht diese ganz große Abhängigkeit zu China. Wir wollen auch andere Handelspartner haben, damit wir eben auch reagieren können auf geopolitische Krisen, damit wir auch wirksam sanktionieren können und. Aber auch damit wir im Endeffekt nicht wieder in so eine Situation geraten wie in der Corona-Pandemie, dass manche Lieferwege einfach nicht funktionieren. So, und auch das kostet erstmal, weil natürlich andere Partner auch erstmal vielleicht teurer sind oder wenn wir mehr in USA und in Europa produzieren, auch das teurer ist. Also ich glaube schon, dass wir in eine gewisse Phase der Transformation in diesem Jahrzehnt kommen und deswegen insgesamt die Inflationsrate etwas höher sein wird. Ob sie jetzt so hoch sein muss wie im letzten Jahr, sicherlich nicht. Aber ich glaube, es wäre schon gut, wenn man sich etwas losmacht von der Vorstellung, dass es unbedingt 2% sein müssen, sondern dass wir eben auch durchaus uns vorstellen können, auch mal mit Inflationsraten längerfristig um die 3-4% klarzukommen, weil das uns natürlich ein bisschen Anpassungsspielraum gibt, ne? Also ob das nun innovationsfördert ist, ist eine spannende Frage, aber auf jeden Fall brauchen wir ein bisschen mehr Luft für diese Anpassung, auch in preislicher Art. Und da wäre es gut, wenn man sich damit abfinden würde und natürlich auch nicht übersteuert von der Geldpolitik, sondern das eben akzeptiert und sagt, okay, wir haben jetzt diese Phase der Transformation, da wird es etwas teurer und dann müssen wir unsere Inflationsziele anpassen. Das Wichtigste ist vielmehr gar nicht das Niveau der Inflation. Ja, ob wir uns nun auf 2, 3 oder 4% festlegen, ist gar nicht das Problem, sondern problematisch wird es ja immer dann, wenn die Inflation immer weiter steigt. Ja, das wäre das ganz große Problem, weil wir dann eben in so eine Spirale kommen. Das sollten wir vermeiden, aber wenn wir uns festlegen würden und sagen, okay, das ist jetzt das neue Zielniveau für die Inflationsrate erstmal, wäre das auch in Ordnung.
Genau, was uns dann nämlich zum nächsten Thema führt. Also ich habe ja nicht gesagt, Inflation fördert Innovation, sondern Inflation ist immer ein Indikator für Innovation. Also es ist nicht zwangsläufig schlecht, das wollte ich nur sagen. Wie gesagt, immer vor dieser von dir gerade benannten Inflationsspirale, wo wir natürlich nicht reinkommen dürfen. Aber ihr analysiert das Thema Realzinsen und da will ich jetzt nochmal hingucken. Wenn wir jetzt also sagen, wie gerade hergeleitet, Inflation bleibt hoch und wir haben eine gewisse Realzinsensituation, dann haben wir ja aber trotzdem für den, ich sag mal, 2 bis 3 Jahre, für den Jahreshorizont doch eher mit höheren Zinsen zu rechnen, oder? Wie ist deine Einschätzung?
Also es gibt da eine lebhafte Diskussion auch unter Ökonomen. Es gibt die sogenannte Goodhart-These, die sagt, eigentlich werden die Inflationssätze dauerhaft hoch bleiben und weil die Zentralbanken darauf reagieren, bleiben eben auch die Zinsen relativ hoch. Ich glaube tatsächlich, es ist eine Frage auch wieder des Zeithorizonts. Ich sehe hier eine gewisse Transformation, die wir durchstehen müssen. Und dann werden die Inflationsraten auch wieder runterkommen. Ja, das ist jetzt nicht die dauerhafte Entwicklung. Und wie gesagt, es kommt bei den Zinsen, gerade bei den langfristigen Zinsen, auf die langfristige Entwicklung auch an. Und wenn man dann irgendwann sieht, okay, wir haben diese Phase der Transformation auch irgendwann hinter uns, vielleicht gegen Ende des Jahrzehnts, dann könnte man eben auch sagen, dann rechnen wir eben auch mit deutlich niedrigeren Inflationsraten wieder zukünftig. Und das wäre die Voraussetzung dafür, dass dann eben ab Mitte des Jahrzehnts eben auch die Zinsen fallen. So, und es gibt andere Thesen, die sagen, also die Goodhart-These zum Beispiel, die sagt, Goodhart, ein bekannter Ökonom auch, der sagt, alleine deswegen, weil wir immer weniger Fachkräfte haben in der Welt. Ja, wir haben ja in allen Ländern auch dieses demografische Problem. Die Zahl der 20- bis 65-Jährigen geht runter. Und weil das so ist, können die eben auch immer höhere Löhne verlangen. Deutlich über den Produktivitätsfortschritt hinaus. Und damit könnte eben auch die Inflation dauerhaft hoch sein. Und das muss die Zentralbank quasi bekämpfen. Und dadurch steigen eben auch die Zinsen. Tatsächlich sehe ich das aber auch eher als kurzfristigere Transformation, die wir da durchmachen. Also das erste ist das Gegenbeispiel schon mal, Japan. Japan ist uns demografisch voraus. Japan hat eine noch schlechtere demografische Entwicklung als wir. Schon länger dieses Problem, dass Mitarbeiter fehlen. Trotzdem waren die lange auch in der Deflation. Ja? Also und sind eigentlich immer noch in so einer Deflation. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber das zweite ist, auch die Wirtschaft wird sich da anpassen. Und wir haben im Moment diesen enormen Fachkräftemangel, aber man passt sich natürlich an, indem man auch innovativer wird. Also ich glaube, zukünftig werden wir erleben, dass man sich in der Gastronomie umstellt, dass man eben überlegt, wie kann ich auch mit weniger Servicekräften das alles stemmen. Ja, es gibt schon erste Experimente mit Roboterkellnern. Das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Oder eben mit anderen Ausgestaltungen des Services. Wir werden erleben, dass künstliche Intelligenz einen erheblichen Einfluss auch auf einfache Bürojobs hat. Ich glaube, in ein paar Jahren wird eben eine KI Rechnungen schreiben und Rechnungen überprüfen, einfache Kreditprüfungen übernehmen. Das passiert heute auch schon. Also da gibt es wahnsinnig viele Innovationen, die uns eben ermöglichen, auch mit dem geringeren Fachkräftepotenzial gut zurechtkommen, indem wir eben viele einfache Tätigkeiten quasi automatisieren. Und deswegen sehe ich nicht, dass wir auf Dauer dieses ganz große Fachkräftethema haben, sondern wir passen uns da quasi an. Und insofern sehe ich jetzt keine dauerhafte Inflation, sondern eher diese Transformationsphase, die müssen wir durchschreiten. Und dann wird wieder diese Realzinsentwicklung durchschlagen. Und deswegen werden wir auch wieder niedrigere Nominalzinsen haben.
Nun ist es ja bei den Wirtschaftswissenschaftlern, in Wahrheit sind wir ja keine Wissenschaft, ne? So als Volkswirte, die wir da irgendwie immer die Klingen kreuzen. Ja, wir sind in Wahrheit eine Glaubensgemeinschaft, ne? Wir sind auch der letzte Wissenschaftsbereich. Wir brauchen einen Rat der Weisen, der uns sagt, wie es wahrscheinlich kommen wird. Die Wirtschaftsweisen sind ja in Wahrheit unsere größten Prediger. Nee, aber mal ohne Spaß oder Spaß beiseite, die Frage, die sich mir stellt, ist, wir haben jetzt, du sagtest Greenflation, also wir haben jetzt vor allen Dingen eine Transformation hin zu diesen neuen Umweltstandards. Das ist ein großes Thema, Deglobalisierung anderes. Ich glaube, das ist vor allen Dingen angstgetrieben jetzt nach der letzten Pandemie und durch den Krieg in der Ukraine. Aber kann es denn wirklich so sein, dass die Innovations- oder die Transformation dann zurückgeht? Können wir uns, also ich meine, wenn wir uns alleine Du sagtest es gerade, die KI-Entwicklung angucken und auch so diese Chat-GBT-Geschichten, die jetzt irgendwie gerade so wahnsinnig populär werden. Ganz viele Dinge, die sich hier verändern, Roboter, Kellner, das sind ja alles weitere Transformationen und Innovationen, die am Ende auch jede Menge Investitionen auslösen werden. Also wir werden doch wahrscheinlich am Ende des Jahrzehnts erst am Anfang der Transformation sein, oder? Können wir, ich meine, wir können alle so schwer exponentiell denken, aber eigentlich geht es doch gerade erst richtig los, oder siehst du es völlig anders?
Nee, das Spannende an der Ökonomie ist natürlich immer, man hat es mit Menschen und mit Verhalten zu tun. Und das Verhalten von Menschen zu antizipieren ist eben wahnsinnig schwierig. Ja, und das haben wir jetzt ja in den letzten 3 Jahren erlebt. Deswegen ist es auch so schwierig, natürlich in der Ökonomie wirklich ja zielgenaue Prognosen zu machen. Ja, mit vielem können wir nicht rechnen. Keiner weiß, wie sich China in den nächsten Jahren verhalten wird. Ja, kann sein, dass die sagen, okay, wir sind völlig friedlich, wir wollen vor allen Dingen den Handel und das Wirtschaftswachstum haben und die kann aber auch sein, dass sich das Ganze entgegenschlägt und sie deutlich aggressiver auftreten. Also das wissen wir alles nicht, aber auch andere Länder, ne? Also da ist einfach viel, viel Unsicherheit drin. Aber und natürlich sind auch die Innovationen, ist das die große Frage, wie geht das weiter und wie schnell geht das auch? Ich glaube aber, dass was man häufig unterschätzt, dass Menschen unter Druck doch sehr erfinderisch sein können. Ja, und es ist eben gerade in der jetzigen Phase doch viele Anreize und viel Druck gibt, innovativ zu sein, um eben auf diesen Fachkräftemangel zu reagieren, um auf diese neuen Herausforderungen zu reagieren. Und meistens kommen wir damit besser klar, als man das erwartet. Ja? Also oftmals schaut man so in die Zukunft und denkt, es wird sich alles irgendwie verschlechtern, weil man eben vom Status quo ausgeht, aber nicht berücksichtigt, dass wir ja auch reagieren können, dass wir uns auch anpassen können. Und ich glaube, da sind wir schon in der Lage, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern auch, und da auch uns drauf einzustellen. Deswegen sehe ich es jetzt nicht so düster und deswegen denke ich auch, wir werden auch mit einem Thema wie Inflation zurechtkommen, werden da ein entsprechendes Angebot auch schaffen können, das dann eben auch diese inflationären Tendenzen in den Griff bekommt. Und wie gesagt, vom Grundrauschen her sehe ich eher niedrigere Zinsen, aber wie gesagt, bei aller Demut, es ist schwer zu sagen, das genaue Timing, aber die Erwartung ist schon, dass die Zinsen da langfristig auch eher wieder niedriger werden.
Genau. Und jetzt kommen wir zur Gretchenfrage dieser Episode. Hand aufs Herz, was glaubst du, was bedeutet das alles für den Immobilienmarkt? Wir sind ja schon in einer besonderen Asset-Klasse unterwegs. Für uns gelten immer ein paar Sonderregelungen. Und was glaubst du, was bedeutet das für die Zinsprognose im Immobilienmarkt?
Also manch einer fragt sich ja vielleicht, warum passiert eigentlich so wenig im Immobilienmarkt im Moment? Die Preise sind ein bisschen runtergegangen, aber auch nicht so wahnsinnig stark, ne? Wie es man vielleicht aufgrund des Zinsanstiegs hätte erwarten können. Ich glaube, ein Grund ist eben auch, dass viele doch so eine günstigere Zinsentwicklung antizipieren und sagen, okay, langfristig könnten die Zinsen eben auch deutlich niedriger sein. Und deswegen auch unter anderem jetzt Immobilien auch eher halten und sagen, okay, das ist jetzt eine Phase, die ist ein bisschen schwieriger, kaufen ist jetzt schwieriger, der Einstieg ist schwieriger, aber verkaufen ist vielleicht keine gute Idee, weil die Perspektiven ja relativ gut sind. Das bedeutet aber auch, es wird nicht unbedingt so eine starke Reaktion geben, wenn die Zinsen dann wieder fallen. Und insgesamt in der Studie haben wir uns auch angeguckt, wie stark ist denn die Reaktion auf Zinsveränderungen in the long run, ja, also seit den 70er Jahren. Sie ist gar nicht so stark. Also vor allen Dingen diese Mietrenditen sind relativ konstant. Da steckt zum einen dahinter, dass über einen längeren Zeitraum auch Miet- und Preisentwicklung sich die Waage halten. Ja, also wir haben immer mal Phasen, da steigen die Preise schneller als die Mieten. Das war zum Beispiel im letzten Jahrzehnt so, aber wir haben auch mal Phasen, da steigen die Mieten schneller als die Preise, vor allen Dingen in Hochinflationsphasen. Und es gibt eben auch so eine, ja, langfristige Antizipation dieser Zinsentwicklung. Und das ist quasi auch schon frühzeitig eingepreist. Deswegen, ich glaube, es ist schon so, dass Immobilien attraktiv bleiben, weil die Zinsen langfristig niedrig sind, aber man sollte den Effekt einfach nicht überschätzen, sondern es kommt langfristig dann eher darauf an, dass man die Immobilien aussucht, die eben eine hohe Vermietbarkeit zum Beispiel garantieren, wo ich eben eine starke demografische Entwicklung habe, wo ich eine starke Einkommensentwicklung habe. Also ich glaube, die Mietseite zu betrachten, ja, all das, was auf die Mieten einzahlt, ist langfristig ein wichtigerer Faktor, als vielleicht auf die reine Zinsentwicklung zu schauen.
Sehr, sehr gut. Zumal ja über die Mieten immer sich auch die Multiplikatoren entwickeln und damit ja auch die Preise. Das ist, glaube ich, auch das, was zumindest im Wohnimmobilienmarkt im Moment die Preise stark stabilisiert, dass die Mieten halt ganz, und wenn man sich dann die Streiks anguckt und das Ganze mal positiv betrachten will, dann ist es natürlich auch so, höhere Löhne führen dazu, dass höhere Mieten gezahlt werden können. Also das macht natürlich auch eine Stabilisierung im Immobilienmarkt. Genau. Immobilienmarkt, nicht so nuscheln. Ich danke dir, Michael. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Frage im Wesentlichen vergessen für den Fall, dass doch, oder? Michael, wolltest du noch?
Nein, also das war doch mal eine richtig volkswirtschaftliche Folge. Also hat doch großen Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern auch und Hörerinnen. Und ich glaube, wir könnten das Thema noch fortsetzen, aber das werden wir immer mal wieder aufgreifen.
Genau, es ist ja auch ein wahnsinnig spannendes Thema, über das man immer und immer wieder gerne philosophiert. Ich finde, das ist so eins der Themen, die wird man nie müde zu debattieren. Es gibt immer wieder neue Einflussfaktoren. Du hattest vorhin im Übrigen auch die Verhaltensökonomik ins Spiel gebracht. Da müssen wir auch unbedingt noch mal eine Weile verweilen. Ich glaube, dazu müssen wir mal eine Episode machen. Was ist eigentlich sozusagen der Einfluss des Glaubens einer Bankfolge für den Zinsmarkt? Das ist nämlich ja in Wahrheit ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, sämtliche Kampagnen auch rund um das Thema, wie sind wir aufgestellt in der Geldpolitik, greifen viel zu kurz, weil sie alle nicht an die Bankfolge denken. Wenn die nur an die Bankfolge denken würden, dann, naja, machen wir was anders. Ich danke dir für die ganzen wissenschaftlichen Einordnungen und Informationen. Danke dir da draußen fürs Interesse und für den Fall, dass ich für dich eine Frage vergessen habe zu stellen, dann schreib sie mir gerne per E-Mail. Wir, meistens Michael, beantworten die auch recht fleißig. Insofern immer her damit. Und es ist heute die 13. Episode. Die 15. ist für eure Fragen reserviert. Es ist noch Zeit, reicht sie ein. In diesem Sinne, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du möchtest wissen, wie steueroptimierte Immobilieninvestments in der Praxis umgesetzt werden? Dann melde dich jetzt unter königswege.academy zu den Webinaren Powered by Königswege an. Den exklusiven Rabattcode für 1A-Lagehörer findest du unten in den Shownotes.